Liebe Freunde, ich bin der Michael. Ich bin inzwischen 33 Jahre alt und es ist inzwischen schon 8 Jahre her, dass ich das Privileg hatte, hier als Praktikant meine unglaubliche Karriere in der Gemeindelandschaft in Österreich zu beginnen. Und ich habe so viel lernen dürfen in den 1,5 Jahren, die wir gemeinsam da sind. Wir haben sogar einen echten Tiroler in der Familie, das ist der Lukas, der ist da geboren im Krankenhaus. Und er sagt immer, wenn ihn jemand fragt, wo er her ist, dann sagt er immer, ich bin Tiroler. Das war vor allem ab dem Zeitpunkt sehr traurig, wo er dann zu Hause in 2 Zentimeter Schnee gestanden ist und gesagt hat, der Schnee hier ist so tief, wir wohnen nämlich mittlerweile im absoluten Tiefland, ja, im Burgenland, und da ist es richtig flach. Ja. Also ich hoffe, dass ihr jeden Tag sehr, sehr dankbar dafür seid, dass ihr in so einem schönen Bundesland leben dürft, dass ihr so schöne Berge habt. Ich war gestern auf einem oben, hat mich echt nochmal neu berührt. Und genau, was ist vielleicht noch spannend für mich, also über mich? Genau, ich bin jetzt Pastor im Forum Eiststadt, inzwischen seit eben 8 Jahren. Darf ich dort gemeinsam mit meiner Familie leben. Inzwischen haben wir 3 Kinder. Ich arbeite auch als freikirchlicher Religionslehrer. Das ist immer ganz spannend. Da habe ich die Kinder von 7 bis zur Matura teilweise und darf ihnen eben versuchen, auch einiges beizubringen aus der Bibel und aus Gottes Wort. Ja, es fühlt sich heute für mich irgendwie so an, als würde man jemanden, den man vor einer Zeit gesehen, gekannt, mit dem man viel Zeit verbracht hat, wiedersehen. Und als hätte man in der Zwischenzeit ganz viele Dinge erlebt, die aber nicht so unterschiedlich waren, sondern irgendwie ähnlich. Also wären wir gemeinsam durch verschiedene Herausforderungen gegangen, obwohl man an unterschiedlichen Orten war. Und ich möchte euch ein bisschen mitnehmen und einfach ein bisschen frei von der Leber weg von meinen letzten 4 Jahren, weil vor 4 Jahren war ich das letzte Mal da, von meinen letzten 4 Jahren erzählen. Ja, und zwar die letzten 4 Jahre, die waren wirklich herausfordernd. Ich glaube, die herausforderndsten Jahre überhaupt in meinem Dienst. Die Gemeindesituation, die war vorher eigentlich, könnte man sagen, eine kleine Erfolgsgeschichte. Ja, ich habe eine Gemeinde mit ungefähr 20 Leuten übernommen und dann waren wir 4 Jahre später so ungefähr 75 und haben in einem ziemlich großen, ziemlich netten Raum gemeinsam Gottesdienst gefeiert und dann ist Corona gekommen. Und dann ist diese Gemeinde in sich zusammengeklappt. Und dann waren auf einmal nach Corona so 20 Personen noch im Gottesdienst. Und ich habe gemerkt, was das mit meinem Herzen gemacht hat. Vorher war es ja leicht zu sagen, dass man nicht von Erfolg abhängig ist, gell? Solange man halt noch Erfolg hatte. Aber wenn man den Erfolg dann plötzlich nicht hat und nicht nur keinen Erfolg, sondern sogar noch das Gegenteil davon, dass die Leute in Scharen aus der Gemeinde wegziehen, dann habe ich gemerkt, ich bin doch nicht so unabhängig davon, dass irgendwas Sichtbares halt durch meinen Dienst entsteht. Mein Herz ist nicht so frei, wie ich gedacht habe und ich habe gemerkt, dass mich das verletzt hat. Weil ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber Österreicher sind mega schlecht im Schlussmachen. Ja, auch wenn sie ihre gemeinsame Zeit in einer gemeinsamen Gemeinde beenden. Die sind einfach schlecht darin. Ja. Also man kriegt dann noch irgendwelche Voicemail-Nachrichten mit 25 Minuten, was alles schiefgelaufen ist in den letzten 5 Jahren und warum man jetzt geht oder irgendwelche anderen Nachrichten oder einfach gar nichts. Und man sieht dann, okay, die Leute sind jetzt nicht mehr da und das ist einfach so. Also es waren im Endeffekt, haben wir uns nach Corona wieder errappelt, aber es waren so ungefähr dann 25 Leute wirklich, die die Gemeinde verlassen haben. 25 Leute und das ist in einer kleinen Stadt wirklich eine herausfordernde Geschichte. Wir haben viele Mitarbeiter auch verloren, Leute, die vorher viel in der Gemeinde mitgetragen und mit gedacht, mit finanziert haben auch. Wir haben am Anfang vom Jahr, jetzt diesen Jänner, haben wir plötzlich ein Budgetloch gehabt von 3.000 Euro im Monat. Uns haben jedes Monat 3.000 Euro gefehlt. Und ich habe gewusst, wenn wir jetzt so weitermachen, dann herzlichen Glückwunsch, dann können wir uns entweder das Gebäude nicht mehr leisten oder meine Anstellung. So wirklich super gut herausfordernd. Ich habe mir gedacht, was machen wir jetzt? Wie werden wir weiter tun? Und dann war kurz vorher auch noch die Situation, dass mein Papa eine schwere Gehirnblutung gehabt hat und seitdem behindert ist. Gott hat ihn zwar so weit durchbewahrt, dass er nach wie vor am Leben teilnehmen kann, aber ich habe auch da gemerkt, wie viel es mit meinem Herzen gemacht hat, irgendwie die Art von Papa, die man hatte, jetzt zu verlieren. Und wie das alles an meinem Herz gearbeitet hat, die ganze Situation in der Gemeinde, da irgendwie zu merken, hey, ich bin extra ins Flachland gezogen, ich habe die Berge für euch verlassen, jetzt bin ich da, wir geben gemeinsam Vollgas, es wächst und dann bröselt und fällt in sich zusammen, wir können uns praktisch nichts mehr leisten und wir sind von dem, eine selbstständige Gemeinde zu sein, weiter weg als eigentlich jemals vorher. Und dann habe ich angefangen, so ein bisschen mein Herz besser kennenzulernen. Und das war eine ganz heilsame und gute Zeit. Es hat mir nicht alles gefallen, was ich da in meinem Herzen entdeckt habe, was in dieser Zeit entstanden ist. Wie zum Beispiel Bitterkeit, ja, über Leute, die einfach gegangen sind, die mich enttäuscht haben oder die mich auch bewusst auch abhängig gemacht haben von ihnen und dann eben plötzlich einfach mich fallen haben lassen, wie eine heiße Kartoffel. Ich habe mich unverstanden gefühlt, sehr einsam, auch als Leiter von der Gemeinde, weil ich so den Eindruck hatte, alle anderen haben noch ihr Leben, haben ihren Beruf, sind nicht so abhängig wie von der Gemeinde wie ich. Und ich stehe da jetzt mit meiner Familie und irgendwie geht es den Bach runter. Und in der Zeit ist echt mein Traum, das Bild, das ich von Gemeinde hatte, weil wenn man anfängt, in einer Gemeinde zu arbeiten, dann hat man irgendwie ein Bild, oder? Ein Traum von Gemeinde, sonst würde man das ja nie machen. Man macht das ja nicht einfach so zum Spaß. Sondern wenn man ein Bild von Gott, ein Bild von Gemeinde hat und das, was er tun möchte, was er bewirken kann, dass ein mächtiger Gott ist, der Gemeinde baut und dass Gemeinde ein wunderschöner, toller Ort ist. Und dann plötzlich zu erleben, dass dieser wunderschöne, tolle Ort nicht so wunderschön und nicht so toll ist, wie ich dachte, dass er sein kann. Und dass wir es gemeinsam schaffen und dass es doch nicht anders ist als jetzt im Endeffekt, als in anderen Gemeinden, sondern teilweise sogar vielleicht noch schlimmer. Und mein Herz, mein Traum von Gemeinde, der ist einfach an dem Punkt echt zerbrochen. Und ich war mehrmals an dem Punkt, dass ich mir gedacht habe, ja, also jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich schmeiße das hin und ich fange nochmal mit was ganz Neuem an, bevor das Schiff endgültig untergegangen ist. Oder ich suche mir möglichst schnell eine andere Gemeinde, wo ich dann arbeiten kann. Habe aber die ganze Zeit gemerkt, das ist nicht das, was Gott von mir und von meinem Herzen möchte. Und war dann irgendwie eben noch immer dort und habe eben gemerkt, hey, mein Herz wird kaputt, das wird bitter. Ich kann das irgendwie auch nicht loslassen. Jedes Mal, wenn ich im Gottesdienst sitze, tun mir die Personen weh, die nicht mehr da sind und die jetzt irgendwo anders hingehen, in verschiedene andere Gemeinden. Und habe einfach gemerkt, wie mir das beeinflusst. Ich habe dann angefangen, alle Bibelstellen in der Bibel zum Thema Herz zu lesen, weil ich das besser verstehen wollte. Wie kriege ich jetzt wieder ein ganzes Herz, das davon träumt und das Gemeinde wirklich im Herzen hat? Und daraus ist dann ein Buch entstanden und das war sehr selbsttherapeutisch, wie ich das geschrieben habe, dieses Buch über das Herz und was es mit mir macht, die ganze Situation. Ich habe aber echt erleben dürfen, wie Gott in dieser Zeit die Bruchstücke von meinem Leben und von meinem Herzen verwendet hat, um was ganz Neues zu schaffen und zu machen, um mich zu etwas Neuem, zum neuen Gefäß zu machen und eben auch, damit dieses Buch entstehen kann. Das wäre wahrscheinlich nicht entstanden, wenn ich nicht durch diese drei harten Jahre gegangen wäre. Und das wird jetzt am 4. Februar eben erscheinen beim SCM mit dem Titel Herzschlag. Ja, keine Ahnung, vielleicht komme ich mal vorbei, dann kann ich euch die besorgen und vielleicht noch eine Lesung machen, irgendwann im Frühjahr. Oder ihr könnt es bei der Marion im Büchergeschäft dann bekommen. Und ich habe gemerkt, während ich das geschrieben habe, dieses Buch über das Herz, ich habe so oft Pausen machen müssen, weil ich so viel verarbeiten musste, weil da so viele verschiedene Themen sind, weil ich gemerkt habe, wie viel am Herzen hängt. Und wie viel ich auch gemerkt habe, dass Dinge und Konflikte, die in der Gemeinde da waren, schlussendlich, das waren Herzen, die nicht gesund gewesen sind. Und die sind miteinander kollidiert. Und sie haben es auch nicht geschafft, einander zu vergeben. Und da ist Bitterkeit und Wunden sind da geblieben. Und da waren Herzen, die Angst gehabt haben, jetzt nicht nur wegen der Wirtschaft, sondern auch, weil es in der Gemeindesituation unsicher war, die angefangen haben, ihre Daueraufträge zu stornieren oder in andere Sachen einfach zu investieren oder was auch immer. Und ich habe gemerkt, wie mir das alles beschäftigt hat und mein Herz ist noch immer nicht ganz Ja, ich frage mich, ob das auch jemals auf der Erde passieren wird, dass es ganz, ganz, ganz ist. Aber es ist gänzer als vorher. Ja, ein kleines Stückchen. Und das ist deswegen gewesen, einfach weil ich die Bruchstücke, die ich hatte, in Gottes Hand gelegt habe und gesagt, okay, ich höre auf, mach du. Ja, mach du. Mach du mit meinem Herzen weiter. Bring mich dorthin, wo du mich haben möchtest. Mach mich zu einem Gefäß, ja, für diese Welt, um deine Liebe weiterzugeben. Und wenn du das zerbrochene Gefäß verwenden möchtest und mich in meinem Leid, in meiner Enttäuschung, in meinem Zerbruch verwenden möchtest, dann möchte ich dir trotzdem vertrauen. Es war nicht immer einfach, nicht immer leicht, aber ich habe inzwischen gelernt, schon ein kleines Stückchen besser mit Leid umzugehen. Ich habe es noch immer nicht gerne, aber es ist ein wirklich positiver Faktor, weil es uns in Gottes Nähe hineinbringt und weil Gottes Nähe verändert und weil wir uns abhängig von ihm machen. Und ich habe erleben dürfen auch, wie Gott Träume wieder aufrichtet, wie er geschenkt hat, eben auch das Herz von Menschen bewegt hat. Und wir haben momentan jetzt nur noch ein Budgetloch von ungefähr so 700 Euro, 700 bis 800 Euro im Monat. Ja. Also da hat sich wirklich eben auch was verändert und habe echt erleben dürfen, wie Gott da Gutes tut. Und mich hat ein Bibelvers da besonders angesprochen und den möchte ich euch als Gemeinde einfach weitergeben, weil ich weiß, dass ihr ähnliche Sachen erlebt habt wie ich teilweise und weil das ein Prozess ist, Dinge einfacher loszulassen und nochmal neu durchzustarten. Wir brauchen eine Perspektive von Gemeinde. Gemeinde ist ein Ort, der Familie sein soll. Aber es wird immer Enttäuschung geben, es wird immer Verletzung geben, es werden immer Dinge nicht so laufen, wie wir es uns wünschen. Und wir leben irgendwie in der Zerrissenheit zwischen jetzt schon himmlisches Königreich, aber noch nicht, weil wir halt auf der Erde sind. Das ist ein Widerspruch in sich. Wir erleben Dinge jetzt schon, aber halt andere Dinge noch nicht. Und in dieser Zerrissenheit leben wir, solange wir auf der Erde sind. Aber ich möchte nicht aufhören, von diesem wunderschönen Bild, das uns die Bibel zeichnet von Gemeinde, zu träumen, dafür zu leben, dafür zu arbeiten und dafür zu dienen und dafür zu geben, dass genau das entstehen kann in unserem Land, an verschiedenen Orten. Und den Bibelvers, den ich euch mitgeben möchte, ist: Schüttle den Staub von dir ab. Vielleicht waren die letzten 3 Jahre auch herausfordernd für dich. Also ich hoffe, dass es nicht für jeden 3 lange Jahre waren. Vielleicht war es für wenigen kürzer. Aber schüttel den Staub ab. Ja? Lass das hinter dir jetzt. Die Zeit ist vorbei. Steh auf, setze dich hin. Ja? Wenn du am Boden liegst, steh auf, setz dich hin. Mach dich los von den Fesseln deines Halses, du gefangene Tochter Zion. Was für ermutigender Zuspruch, was für Aufforderung, dass wir, nachdem wir gefallen sind und Dinge zerbrochen sind, wieder aufstehen sollen, den Staub abschütteln sollen, dass wir uns hinsetzen sollen, von Gott hören sollen, dass er uns von den Fesseln frei macht und wir wieder gemeinsam nach vorne schauen dürfen. Und ich möchte heute mit euch gemeinsam nach vorne schauen. Mit der Frage: Wo ist dein Schatz? Wo ist dein Schatz? Das sagt nämlich viel über unsere Perspektive aus, wo unser Schatz ist, was unser Schatz ist. Das sagt ganz viel über unsere Perspektive aus. Und ich möchte vielleicht zu Beginn noch fragen, ist heute jemand da, der wirklich das allererste Mal in einer Freikirche ist? Okay, gut, voll fein, wir sind unter uns. Genau, dann muss ich das nicht so umständlich besprechen, sondern genau, kann das noch ein bisschen einfacher machen. Okay, gut. Also, wo ist dein Schatz? Ich möchte eine Bibelstelle vorlesen und wenn du deine Bibel mitgebracht hast, dann darfst du die mit mir gemeinsam aufschlagen in Matthäus 6, 19 bis 21. Matthäus 6, 19 bis 21. Da steht: Sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Motten und der Rost sie zerstören und wo Diebe durchgraben und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie zerstören und wo Diebe nicht durchgraben und stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Daher die Frage, wo ist dein Schatz? Es ist ja die Formulierung schon spannend, oder ist euch das aufgefallen? Wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Darum ist es, finde ich, eine berechtigte Frage, oder wo ist dein Schatz? Weil offensichtlich ist dort dann dein Herz. Jetzt ist die Frage, was ist dir denn so wertvoll, dass es für dich ein Schatz ist? Ich meine, offensichtlich geht es in diesem Abschnitt um Geld, gell? Das ist schon klar. Aber was ist in deinem Leben noch so wertvoll, dass da wirklich, dass das dein Schatz ist, wo dein Herz ist? Und ich finde, dass man genau in den Krisenzeiten ja, enorm merkt, wo ist mein Herz denn jetzt wirklich? Weil irgendwie, wenn es unsicher um uns herum wird, dann versucht das Herz immer irgendwie wo festzuklammern. Das sucht ja Halt und Sicherheit, oder? Und wenn jetzt so eine Krisenzeit kommt und sich das irgendwie erschüttert, was mir Halt gegeben hat bis jetzt, dann ist die große Frage, wo finde ich jetzt Halt? Also wenn jetzt zum Beispiel es in der Gemeinde plötzlich nicht läuft, oder? Und es hat mir Halt gegeben, dann erschüttert mich das. Und ich finde auf einmal weniger Halt. Wenn es auf einmal beruflich nicht mehr gut läuft oder ich nicht sicher bin, ob ich nicht gekündigt werde vielleicht, ja, dann finde ich dort weniger Halt. Wenn es mit der Gesundheit, wenn es mit der Wirtschaft im Land oder was auch immer, dann finde ich plötzlich weniger Halt. Also wo ist dieser Schatz, wo ist das, wo du deinem Herzen Halt geben möchtest? Wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Und das, was ich immer wieder festgestellt habe, dass in Krisenzeiten gehen wir oft zu alten Denkmustern und Verhaltensmustern zurück. Und deswegen sind Krisenzeiten so gut. Weil eine Krisenzeit zeigt dir auf, wo es in deinem Leben unbewusste Muster gibt, in die du immer wieder reinkippst, wenn die Krise da ist. Und ich habe das in unserer eigenen Gemeinde erlebt, ja. Also meine Finanzbeauftragte, also meine, unsere von der Gemeinde einfach, ja, die hat gesagt, die Zeiten, wo wir immer am wenigsten Geld hatten als Gemeinde, sind die Zeiten gewesen, wo es sich in der Gemeinde unsicher für die Leute angefühlt hat. Weil sobald sich's unsicher anfühlt und die Leute anfangen, die Perspektive zu verlieren, fangen sie an, weniger zu geben oder ihre Daueraufträge zu quittieren. Und auf einmal hat man dann auch noch eine zusätzliche Unsicherheit, nämlich nicht genug Geld. Wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Jetzt wäre es ja spannend, oder? Wenn unser Schatz in der Gemeinde ist, dann wird dort auch unser Herz sein. Ja? Und dann haben wir eine Win-Win-Situation. Eigentlich. Aber das wäre noch ein bisschen zu einfach. Aber der Bibeltext an sich, ja, sammel dir Schätze dort, wo sie Bestand haben. Wo sie Bestand haben. Und wir leben einfach in einer Gesellschaft, wir sind so reich, liebe Tiroler, ihr seid so reich, ja, im Österreich-Schnitt, aber überhaupt, weil ihr in Österreich lebt, ihr seid so reich, ja, ihr lebt im weltweiten Schnitt, gehört ihr zu dem sicher reichsten Zehntel der Weltbevölkerung. Ihr seid super reich, gigantisch reich. Und so lange Zeit haben wir Österreicher oder eben auch wir Deutsche, wo Gemeinden entstanden sind, wir haben so sehr von der Großzügigkeit von anderen Nationen profitiert. Von Amerikanern, die Missionare bezahlt und finanziert haben und die hergeschickt haben. Von Schweizern, die Schweizer Missionare ausgesandt und finanziert haben. Ja, von Deutschen, die deutsche Missionare ausgesandt und finanziert haben. Davon haben wir Österreicher jahrelang profitiert. Und das, was das Traurige ist, dass es wir als Österreicher leider noch immer nicht geschafft haben, selbstständig teilweise in Gemeinden Dinge zu finanzieren. Wir haben uns irgendwie da in eine ungesunde Abhängigkeit begeben und sind in der Abhängigkeit geblieben, weil es halt gemütlich ist, oder? Wenn die Angestellten immer von woanders finanziert werden. Und in ganz vielen Gemeinden ist es leider so, dass man sich entscheiden muss zwischen entweder man hat einen Angestellten oder man hat ein Gemeindegebäude. Und die Gemeinden, die sind besonders glücklich zu schätzen, die irgendwie schon beides da rappeln oder da stemmen können. Und das ist eine traurige Entscheidung, weil irgendwie braucht man beides. Genau. Und darum möchte ich jetzt zu Beginn sagen, bevor wir noch tiefer in das Thema eintauchen, es gibt heute wahrscheinlich zwei Personengruppen da, wenn man es ganz simpel runterbricht, okay? Zwei Personengruppen. Die eine Personengruppe, die vielleicht eher sensibel und feinfühlig ist und grundsätzlich dazu neigt, Dinge auf dem Appellohr zu hören. Das heißt, du hast wahrscheinlich vielleicht jetzt schon gehört, ich muss mehr Geld hergeben, ja? Wenn du zu dieser Personengruppe zählst, ja? Dann möchte ich dich entlasten und entspannen, ja? Weil meistens ist die Personengruppe, die das jetzt schon gehört hat, die Personengruppe, die ohnehin schon die Gemeinde finanziert. Ja? Aber manchmal gibt es noch diese zweite Personengruppe, das ist nämlich Pareto-Prinzip. Habt ihr das schon mal gehört? 20% der Gemeinde finanzieren 80% der Finanzen und die restlichen 80% finanzieren 20% der Finanzen. Und ich möchte heute noch ein bisschen zu der zweiten Personengruppe sprechen, die vielleicht auch da ist, die noch eine Möglichkeit nach oben hat, nämlich zu wachsen. Ich weiß, in der Freikirche geht es manchmal um Geld, ja, und das kommt dann auch immer wieder in den Medien, die Freikirchen, die sprechen die ganze Zeit über Geld. Ja. Ja, wir haben halt keine Kirchensteuer und ich möchte jetzt niemanden dissen, aber wir haben das Heil auch nicht im 15. Jahrhundert für Geld verkauft und haben darum auch keine riesigen Grundstücke, die wir verpachten können und unsere Kirchen finanzieren. So ist es halt einfach. Ja? Muss man doch mal ganz ehrlich sagen. Ja? Also, genau. Also wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Schweinen werfen. Und darum denke ich, dass wir einfach einen gesunden Umgang mit Geld gemeinsam lernen dürfen. Und das ist was Gutes. Wir haben davon gesungen, dass wenn der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Aber nicht nur frei von Schuld, sondern er wird in allen verschiedenen Bereichen seines Lebens frei. Und mein Ziel ist es, ein geistlich durchtrainierter Mensch zu sein. Und jetzt bin ich überhaupt nicht, und ich habe mir sagen lassen, sind die meisten Tiroler auch nicht, ja. Aber meine Jugendlichen, die sind voll die Gym-Bros, ja. Also die gehen die ganze Zeit, reden sie da vom Gym und ihren Gains und ihren, keine Ahnung, Proteinen und was sie da alles in sich hineinfuttern. Auf jeden Fall wollen sie trainiert sein. Und ich habe mich ein bisschen so mit Trainingssachen beschäftigt. Und im Endeffekt ist es easy, ja. Du musst schauen, dass du alles irgendwie gleichzeitig trainierst, ja. Weil sonst schaust du am Ende komisch aus. Wenn du immer den Leg Day, ja, also da, wo du die Oberschenkel trainierst, wenn du das jedes Mal skippst, ja, dann wirst du oben so eine Maschine, ein richtiger Henker, aber die Beine irgendwie schauen dann so aus wie Spaghettis. Ja. Das ist keine gesunde Proportion. Wenn du aber immer nur im Gym bist und nie Ausdauersport machst, ja, auch nicht cool. Dann schaust du zwar aus wie eine Maschine, aber wenn du mit einem Tiroler wandern gehst, dann wirst du immer sowas von hinterher schnaufen und der geht dir fünfmal schon um die Ohren. Darum ist es wichtig, ausgewogen zu trainieren. Und das ist in unserem geistlichen Leben auch so. Es gibt verschiedene Bereiche und Gott möchte dich in verschiedenen Bereichen trainieren. Und es geht in diesem Bereich, bei den Finanzen, geht es um dein Herz. Es geht in vielen anderen Bereichen auch um dein Herz, bei Vergebung zum Beispiel. Und das ist voll wichtig. Da geht es auch um dein Herz. Es geht bei deinem Selbstwert auch um dein Herz. Auch wo du Ermutigung und Trost erfasst, da geht es auch um dein Herz. Aber es geht auch bei Geld schlussendlich um dein Herz. Und ich möchte euch so ein bisschen meine eigene Geschichte mit Geld anfangen zu erzählen. Aber vorher möchte ich Geben noch definieren, okay? Geben ist die geistliche Übung, mein Herz nicht an Geld zu hängen, sondern vertrauensvoll und dankbar in Gottes Wesen zu verankern. Geben ist die geistliche Übung, mein Herz nicht ans Geld zu hängen, sondern vertrauensvoll und dankbar in Gottes Wesen zu verankern. Es geht im Endeffekt nicht um Kirche, nicht darum, wie viel Finanzen gebraucht werden. Es geht im Endeffekt da gar nicht um die Summe. Im Endeffekt geht es um dein eigenes Herz und wie dein eigenes Herz mit Geld tief in dir drinnen umgeht. Und wie es dir damit geht, wenn du gibst, was das in dir auslöst und was das in dir macht. Darum geht's. Und ich bin fest davon überzeugt, dass gesunde Herzen großzügig sind. Weil das ist das, was ich in der Bibel sehe, von der ersten Gemeinde. Die sind großzügig gewesen miteinander. Die haben Missionare ausgesandt und unterstützt und finanziert. Und schlussendlich profitieren wir genau von dieser Großzügigkeit. Und darum gehört es zu einem geistlich trainierten inneren Körper, zu einem starken, gesunden Herzen, gehört es zu geben und großzügig zu sein. Und da möchte ich mit euch reinspringen. Also, meine eigene Geschichte mit der geistlichen Fitness Geld. Es gab eine Frau bei uns in der Gemeinde und wenn ich sie begrüßt habe als Kind, mit so ungefähr 5, habe ich 10 Schilling bekommen. Ich weiß nicht, was das für ein seltsamer Deal war mit dieser alten Dame und mir. Ja. Wenn ich sie begrüße, kriege ich 10 Schilling. Genau, das heißt, ich bin auch definitiv alt, ja, aber es waren damals einfach Schilling. So war das. Okay, und jetzt bin ich da Sonntag für Sonntag hingepilgert, habe sie begrüßt, einen schönen Sonntag gewünscht und habe meine 10 Schilling bekommen. Yeah. Ja, extra Taschengeld ist nachher dann in den Kaugummiautomaten reingegangen. Aber an einem Sonntag hatten wir eine Kinderstunde. Und es ist darum gegangen, dass wir Geld für eine Missionarsfamilie in Rumänien gesammelt haben. Wir haben in die Mitte so ein kleines Sparschwein gestellt. Und es ist darum gegangen, dass wir jetzt die nächsten Wochen über Geld mitbringen und das in dieses Sparschwein reingeben. Und ich habe mir damals gedacht, später mal, wenn ich viel Geld haben werde, dann wird es einfacher sein, Geld da hineinzuwerfen. Und habe darum beschlossen, die ersten 2 Wochen, ich schmeiße meine 10 Schilling nicht rein, weil die habe ich mir hart verdient, oder? Wirklich, ehrliche Arbeit, ich bin hingegangen, habe jemanden begrüßt, ist doch mein Geld, gehört mir. Genau, habe es dann für Kaugummis ausgegeben. Und ich habe dann trotzdem in der letzten Woche den Impuls gehabt, okay, ich sollte diese 10 Schilling da jetzt reinschmeißen, habe das auch gemacht und ich habe mich mega großzügig gefunden, habe mir gedacht, so, also bis zu meinem ersten Gehalt habe ich jetzt mein Geben einmal abgehakt, weil da diese 10 Schilling wirklich, das war mega großzügig. Ja, das war so eine erste kleine Station. Dann habe ich als Jugendlicher ganz lange Geld gespart, weil ich mir was Besonderes kaufen wollte. Und zwar, genau, habe ich 700 Euro, glaube ich, gespart gehabt und wollte mir damit was Besonderes kaufen, wie gesagt, für das ich lange gespart habe und bin im Gottesdienst gesessen und es ist um den Ausbau des Gemeindegebäudes gegangen. Und ich habe echt den Eindruck gehabt, während der Gebetszeit, schon bevor es großartig irgendwie um das gegangen ist, dass Gott von mir möchte, dass ich diese 700 Euro weggebe. Ich habe gemerkt, das passt mir gar nicht in den Kram. Nicht einmal ein bisschen. Das ist einfach viel zu viel Geld. Und es gibt Leute hier in dieser Gemeinde, in der ich damals war, die besitzen Firmen. Die sollen das bezahlen. Warum soll ich das von meinem ersparten Taschengeld jetzt hier finanzieren und mitgeben? Sehe ich überhaupt nicht ein. Da kann Gott ja wohl zu einem anderen sprechen, der mehr Geld hat als ich. Hat aber nicht, oder vielleicht auch doch, ich habe es nicht mitgekriegt, ist nicht weggegangen. Dieser Impuls, das eben dafür herzugeben. Darum habe ich am nächsten Sonntag ein Kuvert genommen, die 700 Euro reingegeben und bin schweren Herzens in den Gottesdienst gegangen. Eigentlich mit der tiefen Hoffnung in mir drinnen, dass das ein Test von Gott war. Und er sagt, okay, du hast es mitgehabt, du gehst wieder nach Hause mit deinen 700 Euro, ist alles gut, wir lernen ein anderes Mal weiter. War aber nicht so. Und dann war es so ein bisschen so wie bei Herr der Ringe, kennen Sie diese Szene, wo er den Ring in der Hand hat und er versucht, Bilbo den Ring so von der Hand hinunterfallen zu lassen, aber er klebt wie in der Hand drinnen. Ja, und genauso ist es mir mit diesem Kuvert gegangen, dass ich dann in diese Spenden Gefäß versucht habe hineinzugeben. Das wollte irgendwie nicht losgelassen werden. Aber ich habe es dann schlussendlich doch losgelassen und damit hat ein Prozess in meinem Herzen einfach auch begonnen, wo ich gemerkt habe, wie schwer mir das am Anfang gefallen ist, Dinge herzugeben und wie leicht das mir Stück für Stück hergefallen ist. Und weil ich gelernt habe, mit Gott gemeinsam Geld erst nicht dann herzugeben, wenn ich viel habe, weil, liebe Freunde, das ist eine Lüge. Es ist nie einfacher, viel Geld herzugeben. Ist es nicht. Egal wie viel Geld du hast, der Punkt kommt nicht, wo dein Herz dir sagt, ja, heute hast du genug, ab jetzt kannst du viel Geld hergeben. Und ich kenne echt Leute, die erzählen mir seit 8 Jahren immer die gleiche Geschichte. Ich habe jetzt gerade nicht so viel Geld, ich kann die Gemeinde nicht unterstützen, ohne dass ich sie gefragt habe. Die sagen mir das immer, um Absolution zu bekommen von mir. Und es geht sich gerade nicht aus, aber irgendwann dann einmal, wenn ich mehr Geld habe, dann möchte ich gerne investieren. Es ist auch die Summe nicht so wichtig. Es geht einfach darum, dass du anfängst, geistlich zu trainieren, weil sonst wirst du irgendwann Spaghettibeine haben, wenn du den Leg Day immer skippst. Ja, das gehört einfach zum geistlich trainierten Menschen dazu. Auch der Umgang mit Geld und mit Finanzen. Also geistliche Fitness hat verschiedene Bereiche und Aspekte. Und das Tragische ist, zuerst beraubst du dich nämlich selbst. Man glaubt ja manchmal, wenn man behaltet sich etwas und hat dann selber mehr. Aber man beraubt sich im Endeffekt selbst. Und da gibt es ein paar Beispiele dafür. Da gibt es zum Beispiel Judas, oder? Was hat der von seinen 30 dummen Silberlingen gehabt? Ganz ehrlich. Was hat der davon gehabt? Echt absolut Nüsse. Das war sowas von einem Griff ins Klo. Die Freundschaft mit dem lebendigen Gott einzutauschen gegen 30 Silberlinge. Was für ein dummer Deal, ganz ehrlich. Und dann gibt es noch den reichen Jüngling. Jesus kommt zu ihm und sagt, komm, folge mir nach und ladet ihn ein und sagt ihm aber, weil er sieht, dass er ein Problem mit Geld hat in seinem Leben, verkaufe, was du hast, weil früher oder später hätte er sowieso verloren, wenn er Jesus nachgefolgt ist, so wie die Jünger. Die sind alle außer Johannes am unnatürlichen Tod gestorben. Die haben alles verloren, was sie hatten. Und er hat gewusst, wenn er jetzt nicht bereit ist, das loszulassen, dann wird er irgendwann später das auch, genau an dem Punkt, dann die Krise kriegen. Und der Jüngling, der reiche Jüngling, wie er in der Geschichte heißt, geht traurig weg. Und was verpasst er? Er hat zwar all seine Güter und sein Geld noch, aber er verpasst das abenteuerliche Leben mit Jesus gemeinsam. Überlegt euch, was die Jünger in 3,5 Jahren alles erlebt haben mit Jesus. Wie er Blinde sehend gemacht hat, wie er Lahme gehend gemacht hat, wie er den Sturm gestillt hat und hat das alles verpasst, hat das eingetauscht gegen Geld, gegen irgendeinen Acker, von dem er jetzt gar nichts mehr hat. Dann gibt es Gehasi, das ist jetzt für die Bibelpros unter euch, ja, die Geschichte von Gehasi. Okay? Ich hoffe, ihr wusstet jetzt alles, dass es den gibt, den Gehasi. Auf jeden Fall ist es der Diener von Elia oder Elisa, however, ich verwechsel die zwei immer, und jetzt kommt Naaman, der Aussätzige, und wird gereinigt und hat mega fette Geschenke mitgebracht. Wirklich viel Silber, Gold und was auch immer. Und er will das dem Elia, glaube ich, eben dann schenken und ihm geben. Und Elia schickt ihn aber mit dem Geld zurück, weil er da eine ganz wichtige Pointe nämlich hat. Bei Gott kannst du dir Heilung nicht kaufen. Darum geht es Gott nicht. Ja? Er hat dich gereinigt, weil er gnädig und gut ist. Und jetzt kommt Gehasi drauf. Der sieht wieder diese Eselskarawane mit den ganzen Silbertalenten und den kostbaren Gewändern wieder wegzieht. Und Gehasi wartet, bis Elia weg ist, lauft dem nach und sagt, boah, es ist gerade irgendjemand gekommen vom Gebirge, der braucht ganz dringend Geld, gib mir bitte doch was. Und dann im Endeffekt kommt er zurück, Elia, der Prophet, hat natürlich von Gott offenbart bekommen, was da abgegangen ist. Und Gehasi verliert seine Stellung als Diener dieses großen Propheten und allem, was er zukünftig noch erlebt hat, für ein paar Festgewänder und ein bisschen Silber. Schlechter Deal, oder? Und dann gibt es noch Hananias und Sapphira, krasse Geschichte, wirklich krasse Geschichte für die Apostelgeschichte, aber die wollten großzügiger wirken, als sie eigentlich waren, oder? Also sie wollten zeigen, boah, ich bin so großzügig, aber ihr Herz wollte eigentlich nur so großzügig sein. Darum haben sie sich als Ehepaar abgesprochen, wir verkaufen unseren Acker und sagen, wir bringen das ganze Geld in die Gemeinde, aber in Wahrheit ist es halt nur ein Teil von dem Geld. Also irgendwie wird aus dieser scheinbaren Großzügigkeit wird irgendwie dann Betrug. Und was man so in den allen vier Geschichten irgendwie sieht, sind tragische Beispiele von Menschen, die kein gesundes Herz mit Geld hatten und wo keine geistliche Frucht daraus wachsen konnte, schlussendlich. Also du beraubst zuerst dich selbst, wenn du diesen Bereich nicht trainierst. Das wäre so, wie wenn ein Muskelsportler dann immer aus dem Gym geht und sagt, haha, ich habe heute was gespart, weil ich habe den Leg Day geskippt. Ja, und dann macht er das eben so lange, bis er mit Spaghettibeinen unterwegs ist und oben irgendwo anders aufgeblasen. Das ist nicht gesund. Du musst proportional in verschiedenen Bereichen geistlich wachsen. Und Geld ist eins davon und unsere Stärke als Freikirche ist es, finde ich, nicht gut, über Geld zu teachen und zu sprechen. Weil meistens sind wir dann irgendwie von dem Geld, von den Leuten, die da sitzen, hallo, abhängig. Und darum machen wir das nicht, dass wir darüber sprechen. Und ganz spannend ist aber, wie oft Jesus über Geld spricht. Und zwar sehr klar, wie viele Gleichnisse und Geschichten in der Bibel über Geld vorkommen. Und weil wir aus der Bergpredigt wissen, dass was die Rechte tut, die Linke nicht wissen soll, oder? Das ist ein lustiger Vers, oder? Das ist ein Paradoxon. Ja, das geht nämlich nicht. Es ist logistisch nicht möglich, dass die Rechte nicht weiß, was die Linke tut und umgekehrt. Das geht gar nicht. Das ist eine Übertreibung, die Jesus einsetzt. Warum? Weil die Pharisäer damals, kannst du heute so vorstellen, überleg mal, du würdest 100 Euro ja, heute in das Spendengefäß werfen wollen. Du gehst vorher zur Bank, irgendwo gibt es eine erste Bank wahrscheinlich, du gehst dorthin oder zu Raiffeisen oder was auch immer es bei euch gibt. Du gehst dorthin und sagst, ich möchte bitte gerne 100 Euro in 50 Cent Münzen abheben. Dann kriegst du so einen Beutel voller Geld, okay? Du kommst mit dem Beutel voller Geld in den Gottesdienst, ja? Und dann gibt es nicht ein Gefäß, das durchgeht, sondern das steht da irgendwo vorne, okay? Und jeder geht hin und schmeißt was hin und du gehst da hin mit einem schweren Sack, klirr, klirr bei jedem Schritt, bumm, haust den Sack auf die Bühne und fangst an, die 50 Cent Münzen einzeln einzuhauen. Ja? Brauchst natürlich ungefähr 10 Minuten, alle hinten in der Schlange warten sie schon, denken sie, boah, wie lange haut der ein, wie viel Geld, unglaublich. Also es ist den Leuten damals wirklich darum gegangen, dass sie öffentlich präsentieren, wie sie mit Geld umgehen. Aber ich finde, wir sind ein bisschen ins andere Extrem hineingekippt. Und zwar, wir sprechen gar nicht über Geld. Jeder macht so im Stillen, vielleicht mit seiner Ehefrau oder mit seinem Ehemann gemeinsam aus, was machen wir mit unserem Geld? Und sonst kriegt es niemand mit, auch die Kinder nicht. Und ich frage mich, wie soll denn so eine gesunde Kultur mit Geld entstehen, wenn es keine Vorbilder gibt? Und wenn niemand von wem anderen weiß, wenn er mal großzügig ist und man es immer nur mutmaßen kann. Das ist ja auch nicht ganz gesund, oder? Genau. Und ich frage mich, und lange Zeit war, glaube ich, in meinem Leben echt das Geben ein Armutszeugnis. Mein Geben war ein Armutszeugnis und es hat nicht gezeugt von geistlichem Reichtum. Und da gibt es einen Zusammenhang. Es gibt einen Zusammenhang zwischen dem Begreifen von deinem geistlichen Reichtum und dem, wie du gibst. Da gibt es einen Zusammenhang, den sehen wir im 2. Korinther. 2. Korinther 8,9. Im 2. Korinther 8,9, da steht, denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, da er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Jesus ist aus seinem Reichtum, den hat er verlassen, ist arm geworden, damit du durch seine Armut reich wirst. Er hat dich reich gemacht. Du bist reich. Und je mehr wir das verstehen, wie reich wir sind, nämlich nicht finanziell, sondern gesegnet an geistlichen Gütern, an Liebe, an Freiheit, an Freude, an Beziehung mit Gott, umso mehr verändert das auch. Wir sollen nicht wie die restliche Welt am Geld hängen und fürs Geld leben, nur fürs Geld arbeiten und für unseren eigenen Besitz und für den schönen Urlaub und für irgendwelche Autos und für irgendwelche Klamotten oder sonst irgendwas. Wir leben für Christus. Und der erste Punkt in unserem Leben sollte nicht mehr sein, dass wir wie alle anderen einfach dem Mammon dienen. Und Jesus ist auch ziemlich straight, der sagt, du kannst nicht Gott und dem Mammon dienen. Geht beides nicht. Du wirst den einen lieben und den anderen hassen oder umgekehrt. Darum die Frage, wo ist denn dein Schatz und wo ist dein Herz? Und das ist eine Frage, die nur du für dich beantworten kannst und auch musst. Was du mit dem Talenten, was du mit dem, was Gott dir anvertraut hat, schlussendlich eben tun wirst und machst. Ja, wie ist die Geschichte von meinem Geben schlussendlich ausgegangen? Ich habe einen guten Freund von mir gehabt und der war echt großzügig. Und ich hatte nach den 700 Euro so den Eindruck, ich bin jetzt schon ziemlich nah dran am großzügig sein, oder? Ich war einmal mega großzügig, das heißt, es schlummert in mir. Aber dann war da dieser Freund von mir und ich habe gemerkt einfach, wie großzügig der war und wie selbstlos, wie er teilweise Leute eingeladen oder unterstützt hat, ja, und regelmäßig solche verrückten Aktionen abgezogen hat, wie ich da damals. So hat es sich für mich zumindest angefühlt. Und ich habe dann irgendwann festgestellt, in dem Zusammenleben mit diesem Freund, dass ich nicht großzügig, sondern geizig bin, ja, und eher großzügig. und dass ich noch so viel mehr wachsen kann. Und das hat mich positiv gechallenged. Ich habe einfach gemerkt, er ist geistlich viel fitter als ich. Und darum habe ich angefangen, da dann eben zu trainieren. Es war nicht so einfach, weil auf der Bibelschule hatte ich auch nicht so viel Geld. Im Kosovo habe ich kurz mal viel Geld verdient, ja, als Soldat im Auslandseinsatz. Aber da habe ich das ja alles für die Bibelschule sparen müssen. Das war dann auch nicht so einfach, das herzugeben. Aber immer wieder hat mir Gott dann auch so Challenges vor die Füße gelegt. Und immer wieder habe ich in dem wachsen können. Und ich möchte euch 4 Challenges einfach mitgeben. Genau, auf dem Weg zur Großzügigkeit. Okay, das erste ist geben. Ich lehne das mal dahin. Und zwar steht in Matthäus 6, sagt Jesus, wenn du gibst. Das heißt, Jesus geht davon aus, dass wir geben. Das scheint wirklich zum christlichen Leben dazu zu gehören. Und wisst ihr, was spannend ist? Die 3 Sachen, die Jesus da sagt, sind, wenn du betest, wenn du fastest und wenn du gibst. Also scheinbar gehören diese 3 Sachen essentiell irgendwie zum Christsein auch dazu. Das ist nichts, was dich frei macht oder erlöst, wenn du gibst. Du kannst dir bei Gott nichts kaufen. Ich hoffe, das ist klar, oder? Es ist einfach etwas, was zeigt, ob dein Herz schon gesund ist. Es ist nicht so, dass wir uns bei Gott was erkaufen müssen. Ein gesundes Herz, das ist nicht mehr abhängig von Geld, sondern das ist frei. Das kann, so wie Paulus sagen, ich kann mit Überfluss klarkommen, aber ich kann auch mit wenig klarkommen. Weil mein Herz ist gesund. Ich weiß, wo mein Schatz ist. Mein Schatz, der ist bei Gott. Und das, was Gott mir gibt, was er mir für mein Leben zumisst, das ist okay. Egal wie viel oder wie wenig es ist. Ich kann bewusst auf etwas verzichten auch. Wir sind so schlecht im Verzichten, finde ich. Bewusst auf etwas verzichten, damit ich für was anderes was habe. Okay, also wenn du gibst, das ist so Basic Level, oder? Ich gebe etwas. Steht auch nicht, wie viel. 1 Euro, 2 Euro, 3 Euro. Geht aber auch nicht um die Summe. Dann gibt's den 10. Ich weiß nicht, wie ihr das gemeinsam so in der Church teacht. Gibt's unterschiedliche. Ja, manche sagen, der 10., der muss sein. Andere sagen, der 10. kommt im Neuen Testament nicht vor, den gibt's nicht mehr. Ich würde jetzt, ohne mich tief in eine Diskussion verwickeln lassen zu wollen, würde ich sagen, dass ich glaube, dass das Neue Testament sogar etwas darüber vorzeigt und vorlebt, nämlich extreme Großzügigkeit. Da schreibt Paulus einmal an einer Stelle, ihr habt über euer Vermögen hinausgegeben. Wie geht denn das, liebe Freunde? Haben die einen Kredit aufgenommen, um die Missionare zu unterstützen? Was haben die gemacht, dass es über ihre Möglichkeiten hinaus gewesen ist? Und das, was wir im Alten Testament sehen, ist schon immer wieder ein Prinzip mit dem 10. Teil. Und ich möchte euch eine coole Geschichte dazu erleben. Die Ruth hat einen Unfall gehabt und eigentlich war sie unschuldig, aber weil da eine bestimmte Parkplatzregel gegolten hat, hat dann trotzdem die Frau Recht bekommen, die ihr reingeduscht ist, weil sie telefoniert und nicht ordentlich geschaut hat. Und wir haben dann ungefähr den Schaden von unserem Auto mit so 3.000 Euro selber zahlen müssen. Und wir haben das damals eben in unseren Rundbrief reingeschrieben, eben wie viel das gewesen ist und uns da fehlt. Und es war ganz spannend, dass uns verschiedene Leute haben uns genau 3.300 Euro überwiesen. Das heißt, wir konnten die 3.000 Euro für die Reparatur bezahlen, hatten noch 300 Euro übrig, die wir als 10. Teil von den 3.000 von der Reparatur dann eben auch in die Gemeinde noch geben konnten. Ja, ich weiß. 10% von 3.300 wären im Endeffekt dann 330, gell? Oder so. Ja, so genau muss man es, glaube ich, im Prinzip dann nicht sehen. Aber was man sieht, ist einfach, ja, ich bin kein Zahlenmensch, deswegen eben, das ist einfach ein Zehnter Teil, das ist in Ordnung, das ist ein guter Richtwert. Und ich selber, nicht aus der tiefsten Überzeugung, dass ich es neutestamentlich machen muss, aber einfach, weil ich finde, das ist eine gute geistliche Übung für mich selber. Darum mache ich es. Nicht, weil ich es machen muss, nicht, weil ich mir darum irgendeine Bonusstufe bei Gott erarbeiten kann, sondern weil es eine gute geistliche Übung ist, versuche ich, dass wir den 10. Teil von unserem Bruttogehalt für Gottes Königreich investieren. Einfach, weil es eine gute geistliche Übung ist, weil ich fitte Oberschenkel haben will, weil ich den Leg Day nichts kippen will. Okay? Und eine so coole Stelle zu Malachi 3,10, die mich da immer wieder inspiriert dazu ist, bringt den ganzen Zehnten in das Vorratshaus, damit Nahrung in meinem Haus ist und prüft mich doch darin, spricht der Herr der Herrscher, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen ausgießen werde im Übermaß. Das, was die Leute damals erlebt haben, war, sie haben kein Geld mehr ins Haus des Herrn gebracht und darum ist der Tempeldienst verödet, weil die Leviten nämlich dann weggegangen sind und arbeiten mussten, weil kein Geld mehr da war. Und dann hat es niemanden gegeben, der Tempelgottesdienst gefeiert hat. Und im Endeffekt ist es damit mit dem Glauben von dem ganzen Volk Gottes dann bergab gegangen. Darum sagt es Malachi so eindeutig und auch die Propheten vor ihm. Okay, dann gibt es aber, finde ich, noch eine Stufe über dem Zehnten, oder? Und das ist das Opfer oder das Opfern. Ich finde, das Opfer, das ist, wenn es so ein bisschen weh tut. Ja, also mir haben die 700 Euro damals, das hat mir weh getan. Ja? Das war wirklich ein Opfer, okay? Es war eine Überwindung. Ich möchte euch nicht, das, was ich euch sagen möchte, ich möchte euch verschiedene Gewichte geben, damit ihr trainieren könnt. Okay, du musst nicht direkt da oben beim Opfer anfangen. Ja, ist nicht notwendig. Du fang einfach mal langsam zum Trainieren an, dass du in dem Bereich wachst. Okay. Und genau, beim Opfer möchte ich eine Stelle aus den Chroniken vorlesen. Ich liebe diese Stelle und darum möchte ich sie auch noch ganz vorlesen. Und da steht, wer ist nun bereitwillig, heute seine Hand ebenso für den Herrn zu füllen? Das sagt David zu seinen Untertanen, der vorher voll viel Geld zur Verfügung gestellt hat. Und die Obersten der Sippen und die Obersten der Stämme Israels und die Obersten über 1000 und über 100 und die Obersten über den königlichen Dienst, sie zeigten sich alle bereitwillig. Und sie gaben für die Arbeit am Haus Gottes 5000 Talente Gold, 10.000 Dariken, 10.000 Talente Silber, 18.000 Talente Bronze und 100.000 Talente Eisen. Und bei wem sich Edelsteine fanden, der gab sie für den Schatz des Herrn. Und das Volk freute sich über die Bereitwilligkeit, denn mit ungeteilten Herzen zeigten sie sich bereitwillig für den Herrn. Und auch für den König, und auch König David freute sich mit großer Freude. Das, was schlussendlich entsteht, wenn Leute bereitwillig geben, ist Freude. Freude. Und ich bin fest davon überzeugt, dass diese Edelsteine, die sie in den Schatz des Herrn gelegt haben, stellt euch vor, ihr hättet da irgendwo, keine Ahnung was, vielleicht da hinten, ein Schaufenster, ja, wo eure Edelsteine drin liegen würden. Einfach um zu zeigen, dass der Gott, der hier uns immer wieder begegnet, der ist kostbar und er ist unendlich reich. Und darum gibt jeder den kostbarsten Schmuck, den er hat, damit es da hinten in der Vitrine liegt. So ungefähr kann man sich das mit der Schatzkammer des Tempels vorstellen. Wir legen dort kostbare Steine rein, um zu zeigen, Gott ist kostbar. Das ist nicht mal ausgegeben worden. Das ist einfach nur da gelegen, um zu zeigen, Gott ist unendlich reich. Ich finde, das ist echt ein Opfer. Und auch was für ein Commitment, oder? Dass du Geld dafür gibst, dass es in der Auslage praktisch liegt und alle wissen, ja, Gott ist unendlich reich. Aber die haben sich bereitwillig gezeigt und es hat Freude geweckt. Und eine Möglichkeit ist dann darüber hinaus noch großzügig zu sein. Das ist das in die Richtung, in die wir gehen wollen. Ich möchte euch noch ein Beispiel von einer Frau sagen, die enorm großzügig war. Es ist sehr bekannt in Johannes 12, 3 bis 6. Da nahm Maria ein Pfund Salböl von echter, sehr kostbarer Nadel und salbte die Füße Jesu, trocknete seine Füße mit ihren Haaren, das Haus aber wurde mit dem Geruch des Salböls erfüllt. Er sagte aber Judas, der Ischariot, einer von seinen Jüngern, der ihn überliefern sollte, warum ist denn dieses Salböl nicht für 300 Denare verkauft worden und den Armen gegeben worden? Er sagte dies aber nicht, weil er um die Armen besorgt war, sondern weil er ein Dieb war und die Kasse hatte und beiseite schaffte, was eingelegt wurde. Ich finde, man sieht in dem kurzen Abschnitt so wieder zwei Welten kollidieren. Oder es sind beides Nachfolger von Jesus. Und der eine will, dass Geld gegeben wird, damit er beiseite schaffen kann. Und die andere ist bereit, hier etwas, was Judas auf 300 Denare schätzt. Ein Denar ist ein Tageslohn. Ein Tageslohn. Das heißt, wenn man großzügig als Nichtzahlenmensch aufrundet, ein Jahresgehalt. Okay? Stell dir vor, du kaufst für ein Jahresgehalt von dir ein Parfum, okay, und gießt das über die Füße von Jesus. Die Füße. Nicht den Kopf, nicht die Hände, die Füße. Ja, ein Jahresgehalt über die Füße von Jesus. Das ist wirklich mega großzügig von dieser Frau, oder? Was sie da macht. Und es geht ihr nicht darum, was andere Leute da denken. Es geht ihr nicht darum, jetzt, haha, ich habe ein großes Opfer gebracht. Und Jesus stellt sich so hinter diese Frau und sagt, überall, wo meine Geschichte, mein Evangelium verkündet werden soll, soll auch ihre Geschichte erzählt werden. Diese Großzügigkeit. Und ich finde, die ist mir echt ein Vorbild. Und ja, was ich entlastend finde, das möchte ich da noch dazu sagen, ist, es kommt schlussendlich nicht auf die Summe an. Du musst nicht ein Jahresgehalt spenden. Es geht darum, dass du geistlich fit bist. Und es ist ja so, dass körperlich bedingt, ja, wir einfach auch unterschiedlich gemacht sind. Ja. Manche von uns werden nie 350 Kilo liften. Das ist einfach so. Du kannst trainieren, wie du möchtest, bist körperlich nicht so gebaut. Andere werden das vielleicht irgendwie hinkriegen, wenn sie hart trainieren. Ja, aber jeder kann trainieren und kann ein gesunder, geistlicher Mensch sein. Und es bedeutet für jeden auch ein bisschen ein anderes Tempo, je nachdem auch in welchem Lebensabschnitt du bist, je nachdem, was deine finanziellen Mittel sind. Aber ich möchte dich einladen, dass du trainierst. Und ich möchte abschließend nach diesen vier Übungen noch kurz fünf Begriffe euch geben, die das beschreiben, wie wir geben sollen. Das eine ist freiwillig. Das bedeutet, mein Wille, mein Herz ist frei zu geben. Ich mache es freiwillig. Nicht, weil es irgendjemand gesagt hat, nicht, weil ich es muss, sondern ich bin frei und willig und darum kann ich es tun. Ja? Das andere ist, Deutsch ist so eine coole Sprache, gebe freudig. Man kann einfach alles irgendwie zusammenkleben und es gibt dann auch wirklich diese Wörter. Also, gebe freudig. Ich gebe etwas und es macht mir Freude. Das ist genau das, was Paulus sagt, den freudigen Geber hat Gott lieb, wenn ich es aus einem freudigen Herzen mache. Und wenn du dir jetzt denkst, hey Michael, du hast so viel über Geld geschwafelt und ich fühle mich gerade gar nicht gut und habe den Eindruck, ich gebe viel zu wenig. Es geht darum, dass wir eine Freude daran entwickeln. Das braucht schon auch. Das heißt nicht, dass es kein Hindernis ist. Fit zu sein ist im Ende dann eine Freude, oder? Aber jedes Mal ins Gym zu gehen, auch wenn es regnet, oder halt wandern zu gehen oder sonst was, ist nicht immer eine Freude. Ja, eine geistliche Übung darf auch einmal nicht Freude machen, sondern am Ende steht die Freude auch davon. Das ist okay. Aber du darfst dir selber eben auch Zeit geben, aber dich auch herausfordern lassen. Das nächste haben wir vorher im Text gehabt, ist bereitwillig. Ich bin bereit und willig, oder? Was zu geben. Ich bin bereit. Ich muss nicht darauf warten, dass irgendjemand sagt, die Situation ist jetzt so schlimm, du musst jetzt wirklich, sondern ich bin einfach bereit, dort, wo ich sehe, großzügig zu sein und geben zu trainieren. Dann, wie soll ich also geben? Ich bin fest davon überzeugt, das Neue Testament zeigt, wir sollen großzügig sein. Großzügig Leute ausstatten, Dienste ermöglichen, großzügig in Gemeinde investieren, damit es möglich ist, dass das Reich Gottes wächst. Wir sollen großzügig sein. Und grundgütig. Meine Schrift ist nicht schöner geworden, falls sich das jemand gefragt hat. Grundgütig. Grundgütig, der Grund, von dem, das wir geben, sollte die Güte Gottes sein. Er hat uns reich gemacht. Ja? Der Grund, warum ich gebe, ist, weil er gütig ist. Nicht aus irgendeinem anderen Motiv, weil ich Anerkennung möchte oder sonst irgendwas, sondern weil ich von meinem Herzenseinstellung, ja, weiß ich, dass er mich unendlich reich gemacht hat. Und das motiviert mich auf eine ganz positive Art und Weise, einfach großzügig zu sein. Also freiwillig, gebefreudig, bereitwillig, großzügig, grundgütig. So sollte der geistliche Mensch ausschauen, der am Schluss nach der Trainingseinheit rauskommt. Also ich bin fest davon überzeugt, wir haben lange von der Großzügigkeit von anderen Christen profitiert. Ein gesundes Herz ist großzügig, ist gebefreudig, ist bereitwillig, ist grundgütig und ist freiwillig bei der Sache. Ich bin fest davon überzeugt, dass regelmäßiges Geben unser Herz großzügig werden lässt. Und ich bin fest davon überzeugt, dass wir es nicht aufschieben sollten auf irgendeinen späteren Zeitpunkt, wo wir angeblich mehr Geld haben und es uns angeblich leichter fällt. Und ich habe so eine Freude darüber, wie das mein Herz verändert hat und was ich seitdem mit Geld erleben habe können. Dass mein Herz einfach nicht mehr sich nach Geld sehnt, das nicht mehr als Nummer eins im Leben hat. Und ich einfach frei bin von dem. Und manchmal denke ich echt bei Leuten und bei Arbeitskollegen, wie laufen die dem Geld nach? Hast du sonst keinen Sinn im Leben? Warum ist dir das so wichtig? Warum lebst du so? Und ich möchte, während ich 1-Dollar-Noten für euch durchgebe, mehr konnte ich mir nicht leisten, wäre lustig gewesen, wenn es 100-Dollar-Noten wären. Und es sind auch leider nur 30, also vielleicht geht es sich auch nur ehepaarweise aus. Und diese Dollar-Noten, die möchte ich dich einladen, du kannst sie an deinen Kühlschrank auch hängen, aber ich finde sie cool, sie ins Geldtaschel zu geben, ja, in deine Geldbörse, weil du sie nämlich in Österreich nicht ausgeben kannst. Und jedes Mal aber, wenn du diese Dollarnote in einem Geldtaschel entdeckst, dich daran erinnerst, dass hinten drauf steht, in God we trust. Wir vertrauen Gott. Ich vertraue nicht dem Geld, darauf setze ich nicht mein Vertrauen, sondern ich vertraue Gott. Und ich mache da jetzt einfach mal so 2 Stapel, ihr schafft es das, oder? So Pi mal Daumen, das dann da so durchzugeben. Genau, und euch das zu behalten und euch immer wieder daran zu erinnern. Und unten dabei habe ich auch noch einen Bibelvers dazu geschrieben, sind unterschiedliche. Genau, vielleicht ist das was, was dich herausfordert. Also, geben ist zusammenfassend die geistliche Übung, mein Herz nicht ans Geld zu hängen, sondern vertrauensvoll und dankbar in Gottes Wesen zu verankern. Ich möchte euch einladen, geistlich trainierte Menschen zu werden, auch in diesem Bereich Finanzen euch inspirieren zu lassen und zu erleben, was mit Großzügigkeit möglich ist. Und ich bete zum Abschluss noch. Papa, ich möchte dich bitten, dass du diese Gemeinde segnest. Wir wollen dich bitten für finanziellen Segen und wir wollen dir Danke sagen, dass wir in einem reichen Wohlstandsland leben dürfen, das lange Zeit auch gehindert war, vom Wohlstand an dein Evangelium zu glauben. Und wir wollen darauf vertrauen, dass die beste Zeit noch vor uns liegt, eine Zeit, wo Menschen dich kennenlernen, eine Zeit, wo wir wachsen. Ich möchte dich bitten, dass du zerbrochene Träume wieder aufrichtest, dass du dort, wo Beziehungen zerbrochen sind, wo Menschen vermisst werden, dass du da einfach Heilung hineinschenkst und Ruhe. Ich möchte dich bitten, dass du das Bild von Gemeinde wieder neu aufrichtest und zeigst auch, wo wir gemeinsam hingehen können als Gemeinden und dass du aus diesem unendlichen Reichtum, den du hast, uns einfach offenbarst, wie reich wir sind. Und dass, wenn wir verstehen, wie geistlich reich wir sind, wir auch großzügig sein dürfen und ein gesundes Herz bekommen. Schaff du in uns, Gott, ein neues, gesundes, kräftiges Herz, das deine Liebe in diese Stadt und in diese Welt hineinpumpt. Amen.